Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Und das sind unsere Themen. Baden-Württemberg steht vor der Wende. Nach fast 60 Jahren CDU wird das Bundesland wohl grün-rot. In Liestal kommt es zu einer Abwahl in der Kantonsregierung. Der grüne Isaac Reber verdrängt SVP-Baudirektor Jörg Krähenbühl. Dann in den Reaktorblöcken im AKW Fukushima und auch im Meer steigt die Radioaktivität. Und später Besuch im Hirn der NATO. Dafür geht's ab nach Belgien. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Zuerst hat jetzt aber Christian Lüscher die Nachrichten des Tages.
Im deutschen Bundesland Baden-Württemberg zeichnet sich ein historischer Machtwechsel ab. Nach ersten Hochrechnungen müssen die Christdemokraten erstmals nach fast 60 Jahren das Amt des Ministerpräsidenten abgeben. Die CDU wurde mit 38% zwar erneut stärkste Partei, hat aber mit ihrem Koalitionspartner FDP deutlich weniger Sitze im Landtag als SPD und Grüne zusammen. Die Grünen kommen auf fast 25% und stellen möglicherweise den Ministerpräsidenten, die SPD auf fast 24%. Bei der Wahl in Rheinland-Pfalz haben laut ersten Hochrechnungen die allein regierenden Sozialdemokraten massiv an Stimmen verloren. Die SPD kann aber in einer Koalition mit den Grünen weiter regieren. Die SPD von Ministerpräsident Kurt Beck erreichte 35%. Die CDU kommt auf 34% und die Grünen holen etwa 15%. Die FDP hat die 5%-Hürde verfehlt und ist damit im neuen Landtag nicht mehr vertreten. Bei den Basel-Bieter Regierungsratswahlen ist es zu einer Überraschung gekommen. Der bisherige SVP-Baudirektor Jörg Krähenbühl wurde abgewählt. An seiner Stelle zieht Isaac Reber, der Kandidat der Grünen, in die Regierung ein. Er machte das viertbeste Resultat. Die FDP konnte ihre beiden Sitze halten, ebenso SP und CVP den ihren. Das beste Resultat erreichte FDP-Sicherheitsdirektorin Sabine Pecoraro vor SP-Bildungs- und Kulturdirektor Urs Wüthrich und CVP-Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor Peter Zwick. Am knappsten wiedergewählt wurde FDP-Finanzdirektor Adrian Balmer. Die Betreiberfirma des schwer beschädigten Atomkraftwerks Fukushima hat ihre eigenen Angaben über Strahlenwerte nach unten angepasst. Die Strahlung im Wasser des Reaktors 2 liege nicht 10 Millionen Mal höher als normal, sondern 100.000 Mal, teilt TEPCO mit. Mitarbeiter, die die Messungen vorgenommen hätten, seien aus dem Reaktorblock geflohen, bevor eine zweite Messung abgeschlossen gewesen sei, heißt es weiter. Aufgrund der Informationen über den angeblich millionenfachen Strahlenwert war die gesamte Atomanlage evakuiert worden. Es fanden auch keine Arbeiten mehr zur Kühlung der Reaktoren statt. Inzwischen zeigt eine Umfrage der Nachrichtenagentur Kyodo, dass die meisten Japanerinnen und Japaner unzufrieden sind mit der Art, wie ihre Regierung mit dem Atomunfall umgeht. Mit dem Katastrophenmanagement im Erdbebengebiet hingegen sind mehr als die Hälfte der Menschen zufrieden. Zudem befürworten mehr als 2/3 der Befragten Steuererhöhungen, um den Wiederaufbau zu finanzieren. Die Milizen der libyschen Regimegegner haben bei ihrem Vormarsch nach Westen den Ort Bin Jawad erreicht. Wie schon Stunden zuvor in Brega und Ras Lanuf leisteten die Truppen des libyschen Machthabers Gaddafi keinen Widerstand, berichtet der arabische Nachrichtensender Al Jazeera. Die Aufständischen hatten bereits gestern die Stadt Adjdabia eingenommen. Diese liegt 160 Kilometer von Benghazi entfernt, das als Zentrum der Rebellen gilt. Damit kontrollieren die Regimegegner alle Ölhäfen im Osten Libyens. Im Zentrum der Hafenstadt Misrata finden weiterhin Kämpfe statt, wie ein Aufständischer der Agentur Reuters schilderte. Die Truppen Gaddafis setzten auch Panzer ein. In Syrien soll der seit 48 Jahren geltende Ausnahmezustand aufgehoben werden. Eine Beraterin von Präsident Assad sagte dies gegenüber dem Fernsehsender Al Jazeera. Unklar ist aber, wann dies geschehen soll. Die Aufhebung des Ausnahmezustands ist eine der Hauptforderungen der Demonstranten, die seit Wochen für politische Reformen protestieren. Dutzende Menschen sind dabei getötet worden. Der Ausnahmezustand schränkt viele Bürgerrechte stark ein. Er wurde im März 1963 verhängt, nachdem sich die Baath-Partei an die Macht geputscht hatte. Im Wallis wird nach dem gestrigen Lawinenunglück immer noch eine Person vermisst. Die Bergungsmannschaften mussten die Suche abbrechen, weil die Situation in dem Gebiet bei Bourg-Saint-Pierre als zu gefährlich eingestuft wurde, wie die Behörden mitteilen. Bei dem größten Lawinenunglück dieses Winters kamen 4 Menschen ums Leben, 5 weitere wurden verletzt. Sport. Für das Sauberteam hat die Formel-1-Saison mit einem Fehlstart begonnen. Juliette Schild.
Beide Sauberpiloten wurden nach dem GP von Australien disqualifiziert. Die Heckflügel der Autos hätten nicht dem Reglement entsprochen, so die Begründung der Rennkommissäre. Sauber legte Berufung ein gegen diesen Entscheid. Damit wurden die guten Resultate der Sauberfahrer hinfällig. Sergio Perez schloss das Rennen eigentlich auf Platz 7 ab. Kamui Kobayashi wurde 8. Das Schweizer Team hätte damit 10 WM-Punkte gewonnen gehabt. Profitiert hat von der Sauber-Disqualifikation der Schweizer Sebastian Buemi im Toro Rosso. Er rückte vom 10. auf den 8. Platz vor. Den GP von Australien gewann Weltmeister Sebastian Vettel im Red Bull, 2. wurde Lewis Hamilton im McLaren und 3. Vitaly Petrov im Renault. Beim Weltcup-Final der Snowboarder in Arosa gab es zum Saisonabschluss nochmals 2 Podestplätze für die Schweiz. Franzi Megat-Kohli gewann den Parallel-Riesenslalom der Frauen. Nevin Galmarini wurde bei den Männern 3.
Das Wetter. In der Nacht fällt verbreitet Regen. Auch am Montagmorgen ist es noch bewölkt und vielerorts nass. Am Nachmittag gibt es nebst Schauern auch trockene und sonnige Phasen. Die Temperaturen steigen im Norden auf rund 14, im Süden auf 16 Grad. Am Dienstag scheint zunächst die Sonne, später ziehen wieder mehr Wolken und möglicherweise auch lokale Schauer auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei rund 16 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 2 und 4 und der DRS Musikwelle. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. Baden-Württemberg und der sinkende Stern der CDU. Liestal und wieso die Grünen wohl einen Korken steigen lassen. Japan und die widersprüchlichen Informationen zur steigenden Radioaktivität. Und die steigende Hektik in der NATO-Zentrale in Belgien. Fast 6 Jahrzehnte lang hat die CDU das Bundesland Baden-Württemberg gleich an der Schweizer Grenze alleine regiert. Jetzt soll sich das ändern. Die Grünen und die SPD gewinnen gemäß Hochrechnungen die Macht in Stuttgart. Und das wird auch in Berlin im Kanzleramt mit größter Sorge beobachtet. Ich bin jetzt verbunden mit Kasper Selg, unserem Korrespondenten in Berlin. Kasper Selg, die Prognosen haben es bereits gezeigt, jetzt auch die Hochrechnungen. Wer scheidet wie ab? Es gibt offenbar die Wende.
Es gibt die Wende, Schwarz-Gelb wird abgewählt, Grün-Rot kommt, und zwar Grün-Rot, nicht Rot-Grün. Die Grünen haben ihren Stimmenanteil mehr als verdoppelt, sie kommen jetzt auf 24,3% der Stimmen nach Hochrechnungen. Die SPD auf 23,1%, irgendwas in der Gegend, also die Grünen und die SPD zusammen werden die Mehrheit stellen. Die CDU bleibt stärkste Partei, aber mit 39% hat sie erheblich verloren, 5,2% Stimmenanteile. Die FDP kommt ganz knapp mit 5,1% in den Landtag rein und die Linken schaffen es nicht. Also, es sieht so aus, als ob Grün-Rot an die Macht kommen wird, aber ich sage das ein bisschen vorsichtig.
Vorsichtig, weil das erst Hochrechnungen sind. Wie zuverlässig sind denn die?
Die sind schon recht zuverlässig, aber es kommt ein komplizierender Faktor hinzu, nämlich die reinen Prozentzahlen sagen noch nicht alles aus über die Sitzzahlen. Und bei den Sitzzahlen, die sich aufgrund des etwas komplizierten Wahlsystems in Baden-Württemberg ergeben, ist das ganz, ganz knapp immer noch. Da hat Rot-Grün, respektive Grün-Rot, nur einen einzigen Sitz Mehrheit bisher gegenüber Schwarz-Gelb. Also das ist rein von der Sitzverteilung her alles noch sehr, sehr eng. Es wird hier zwar auf allen Sendern und überall bereits als klare Sache gehandelt, aber ich würde ein bisschen vorsichtig sein. Die Sitzverteilung kann noch sehr, sehr trickreich sein.
Grün-Rot und nicht Rot-Grün, das ist entscheidend, denn das wäre dann der erste grüne Ministerpräsident in Deutschland.
Das ist so. Winfried Kretschmann, der 62-Jährige, eigentlich sehr, sehr konservative, sehr gemächliche, umgängliche Herr, der Chef der Grünen ist in Baden-Württemberg, wird als erster grüner Ministerpräsident eines Landes in Deutschland. Vor allem aber ist die Grüne Partei jetzt zu einer großen Partei geworden. Natürlich steht diese Wahl ganz speziell jetzt natürlich unter dem Eindruck der Ereignisse in Japan, und das hat eine Rolle gespielt. Aber die Grünen haben kontinuierlich zugelegt in letzter Zeit. Sie haben ja auch mit anderen Themen schon großen Erfolg gehabt. Und wie gesagt, sie sind jetzt die zweitgrößte Partei geworden, und dies in einem sehr konservativen Bundesland. Das heißt, hier haben sich erhebliche Verschiebungen ergeben, die auch bundesweit eine Rolle spielen werden.
Wie viel Stuttgart 21, dieses umstrittene Bahnhofsprojekt, und wie viel Atomkraft, sage ich jetzt mal, steckt denn in diesem Resultat, in diesem Aufwind für die Grünen?
Ich würde sagen, das erste ist ein langfristiger, das zweite ein kurzfristiger Faktor gewesen. Beide haben eine Rolle gespielt. Heute stand im Vordergrund, das zeigen auch Wählerumfragen, heute stand im Vordergrund für die Menschen ganz klar die Atomkraft. 62% aller Wähler, nicht nur der grünen Wähler, haben gesagt, das sei für sie das wichtigste Thema im Moment. Das hat sicher den Ausschlag gegeben für dieses Ergebnis heute. Die SPD sagt sogar, das sei heute ein Plebiszit über Atomkraft gewesen. Das ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber man will da natürlich möglichst viel jetzt in Bezug auf diese ganze Atompolitik ableiten aus diesem Resultat. Aber längerfristig war eben Stuttgart 21 sehr, sehr wichtig, weil die ganze Diskussion um dieses Projekt hat im letzten Jahr schon deutlich gezeigt, dass sich die Blöcke verschieben könnten. Das heißt, die große Bewegung, die jetzt möglich wurde, ergab sich meines Erachtens daraus, dass die sehr, sehr festen Verhältnisse in Baden-Württemberg sich im Rahmen der Diskussion um Stuttgart 21 schon ein Stück weit aufzulösen begannen.
Dieser Umschwung im Süden des Landes ist auch für die CDU-Kanzlerin bitter. Angela Merkel selbst hat ja die Wichtigkeit der Wahl betont. Es sei die Abstimmung über die Zukunftsfähigkeit des Landes, soll sie gesagt haben. Kann denn der Verlust dieser CDU-Hochburg Angela Merkel selbst schaden?
Es wird sich sicher politisch erheblich schwächen, das ist keine Frage. Die Frage ist, ob jetzt eine Personaldiskussion über sie selber losgeht. Das glaube ich eher nicht. Sie ist im Moment sehr, sehr verankert in der Partei, hat sich die Partei quasi um sich selber herum so eingerichtet, dass es nicht so schnell jetzt einfach zu einer alternativen Diskussion kommen wird. Aber es wird heftige Richtungsdiskussionen geben in der CDU, und die werden morgen früh beginnen. Richtungsdiskussionen, was die Atomkraft angeht, Richtungsdiskussionen, was die Außenpolitik angeht, was andere Themen angeht, was Sozialpolitik Themen angeht. Da wird eine heftige Diskussion losgehen, das ist überhaupt keine Frage. Und Angela Merkel ist eine politisch geschwächte Frau heute Abend.
Und wie viel Sorgen muss sich die FDP machen, beziehungsweise Guido Westerwelle?
Der muss sich auch erhebliche Sorgen machen, denn er ist, und das ist ja das zweite Resultat von heute Abend, mit seiner FDP in Rheinland-Pfalz aus dem Landtag hinausgeflogen, und in Baden-Württemberg haben sie es ganz, ganz knapp geschafft, wenn sie es denn wirklich schaffen. 5,1% sagen die Hochrechnungen im Moment. Das ist ganz knapp über dem Aus gewesen. Also man hat da um ein Haar die Katastrophe noch vermeiden können, im einen Fall, im anderen nicht. Das wird wieder Personaldiskussionen und auch wieder Richtungsdiskussionen absetzen. Davon kann man ausgehen.
Wo Sie es schon ansprechen, in Bundesland Rheinland-Pfalz wurde auch gewählt. Kurt Beck von der SPD ist dort seit 17 Jahren Ministerpräsident. Offenbar wird er das auch bleiben, aber er muss die Macht in Mainz teilen. Wie wird das künftig aussehen dort?
Es ist so, dass die SPD erhebliche Verluste in Kauf nehmen muss, auch in Rheinland-Pfalz. Dafür haben halt auch die Grünen in Rheinland-Pfalz massiv gewonnen, massiv zugelegt. Die FDP, ich habe es angesprochen, ist aus dem Landtag ausgeschieden dort, und die CDU hat dort zugelegt. Also das ist quasi das, was Frau Merkel ein bisschen trösten kann. Ihre Kandidatin Julia Klöckner hat die SPD fast eingeholt. Das ist irgendwie ein halber Prozentpunkt, der da zwischen SPD und CDU noch dazwischen liegt. Von daher kann sich die CDU damit trösten, dass nicht alles schiefgelaufen ist heute. Aber unter dem Strich ist es ein Wahltag gewesen, der ganz anders herausgekommen ist, als die CDU sich das gewünscht hätte, als die FDP sich das gewünscht hätte. Auch die SPD, muss man sagen, hat abgegeben, aber es kommt zur rot-grünen Wende in Baden-Württemberg, und deswegen ist die grundsätzliche Reaktion sowohl bei Rot als auch bei Grün natürlich ziemlich positiv.
Das waren Informationen und Einschätzungen direkt aus Berlin von Kasper Selk. Und das ist ein erfolgreiches Wochenende für die Grünen, auch in der Schweiz. Im Kanton Basel-Land sorgt Isaac Reber für eine Überraschung. Der Grüne holt sich einen Sitz in der Regierung auf Kosten des SVP-Baudirektors Jörg Krähenbühl. Er ist abgewählt. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten in Liestal, mit Hans-Rudi Scher. Hans-Rudi Scher, was war denn ausschlaggebend für den Erfolg von Isaac Reber? Ist es auch dort die aktuelle Atomdiskussion?
Ich glaube, das kann man so nicht sagen, dass es die Atomdiskussion oder nur die Atomdiskussion ist. Isaac Reber dürfte davon profitiert haben, dass er eben nicht das Image eines grünen Fundamentalisten hat. Gerade in Wirtschafts- und Finanzfragen vertritt er Positionen, die sich kaum von Positionen der Bürgerlichen unterscheiden. Reber hat übrigens auf seinen Plakaten ohne das Logo der Grünen Partei geworben. Und das dürfte ihn eben auch für viele eher bürgerliche Stimmberechtigte wählbar gemacht haben. Man könnte sogar überspitzt sagen, mit Isaac Reber zieht eigentlich ein Grünliberaler in die Regierung ein. Dass er dank oder nur dank Fukushima gewählt worden wäre, dagegen spricht auch die eher tiefe Wahlbeteiligung von nur etwa 33%.
Aber es war keine Abrechnung mit dem SVP-Mann Jörg Krähenbühl.
Es war bestimmt in dem Sinn keine Abrechnung mit Krähenbühl. Der SVP-Bau- und Umweltschutzdirektor wurde erst vor 4 Jahren in die Regierung gewählt und er hat sich nach gewissen Startschwierigkeiten keine Ausrutsche geleistet, für die er jetzt abgestraft hätte werden können. Aber eine Rolle könnte jetzt zuletzt unter dem Eindruck von Fukushima seine Haltung in AKW-Fragen gespielt haben. Der Kanton Basel-Land muss sich ja, wie übrigens auch Basel-Stadt, gemäss Kantonsverfassung gegen AKW verwenden. Und diesem Verfassungsauftrag hat Krähenbühl doch eher halbherzig nachgelebt. Dazu dürfte sich aber auch einmal mehr bestätigt haben, dass sich die SVP bei Exekutivwahlen einfach schwerer tut als bei Parlamentswahlen.
Dann kann sie sich noch Hoffnungen machen für die Parlamentswahlen. Da wird ja auch der Landrat in Basel-Landschaft neu gewählt. Und dort geht es um die Frage, ob es die SVP schafft, die SP zu überflügeln, die nur hauchdünn gewonnen hatte bei den letzten Wahlen. Was zeichnet sich denn dort ab?
Diese Wahlen sind noch nicht definitiv ausgezählt, aber man kann jetzt schon sagen, dass die SVP dieses Wahlziel erreicht hat. Bis jetzt macht sie 3 Sitze mehr und ist damit zum ersten Mal stärkste Partei im Baselbieter Parlament. Die SP hält sich einigermaßen, hat bis jetzt 1 Sitz verloren und etwas zulegen können übrigens auch die Grünen. Da könnte der Fukushima-Effekt gespielt haben, vermutlich aber auch die Kandidatur von Isaac Reber für den Regierungsrat.
Der Kanton macht ja den Auftakt in diesem Wahljahr. Wie aussagekräftig ist denn eigentlich Basel-Landschaft für die nationalen Wahlen?
Der Kanton Basel-Land bestimmt eine gewisse Aussagekraft für nationale Trends, denn der Kanton ist ein durchschnittlicher Kanton in dem Sinn, dass er halt ländliche Gebiete hat, es gibt Agglomerationsgebiete, es gibt keine eigentlichen Zentren. In dem Sinn ist der schweizerische Durchschnitt. Was man bis jetzt klar sagen kann, die FDP ist die große Verliererin dieser Wahlen. Sie verliert bis jetzt, das heißt nach 3 von 4 ausgezählten Wahlregionen, 5 Sitze. Auch die CVP muss übrigens Sitze abgeben und dafür dürften Grünliberale und BDP verantwortlich sein. Beide Parteien sind zum ersten Mal angetreten und ziehen sofort ins Kantonsparlament ein, bis jetzt mit je 3 Sitzen. Man muss aber etwas vorsichtig sein. Aus den Verlusten der FDP darf man nicht 1:1 einen nationalen Trend ableiten. Diese Verluste sind nicht überraschend und gewissermaßen auch ausgemacht, denn die FDP hat sich hier im Kanton Basel-Land in den letzten Monaten vor allem durch internen Streit in die Schlagzeilen gebracht.
Das war Hans-Rudi Scher direkt aus Liestal. In einer Woche ist Zürich an der Reihe mit Wahlen. Das wird dann der etwas größere Stimmungstest sein. Die Hiobsbotschaften aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima mögen die Wahlen in Baden-Württemberg und in Liestal ein kleines Stück weit beeinflusst haben. Und diese Hiobsbotschaften nehmen nicht ab. In einem Reaktorblock stießen Techniker jetzt auf Wasser mit dramatisch hohen Strahlenwerten. Wie hoch diese tatsächlich sind, darüber informiert die Betreiberfirma TEPCO widersprüchlich und korrigierte sich. Dennoch musste das Gebäude evakuiert werden und die dringend nötigen Arbeiten, um die Notkühlung der beschädigten Reaktoren wieder in Gang zu bringen, die werden weiter verzögert. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Als ein Techniker heute Morgen die Strahlung im überschwemmten Turbinengebäude des Reaktorblocks 2 messen wollte, da schlug sein Messgerät oben aus. Er floh sofort. Mit 1000 Millisievert pro Stunde strahlt das Wasser im Gebäude. Es ist der höchste bisher gemessene Wert im havarierten AKW. Wer sich dem länger als 15 Minuten aussetzt, zeigt erste Symptome akuter Strahlenkrankheit. Reaktorblock 2 wurde evakuiert, die Arbeiten gestoppt. Auch in 3 anderen Reaktorblocks befindet sich stark strahlendes Wasser. Dies hindert die Techniker daran, das Notkühlsystem der Reaktoren weiter zu reparieren. Damit könnte sich die Atomkrise um Tage und Wochen verlängern. Denn erst muss nun das verstrahlte Wasser in Tanks gepumpt werden, die sich in den Turbinengebäuden des AKW befinden. Wie schnell danach die Reparaturarbeiten am Kühlsystem weitergehen, hängt davon ab, ob verstrahltes Wasser aus dem Reaktorgefäß oder seinem Röhrensystem nachläuft. Vorderhand ist die Lage der Lecks unbekannt. Angesichts der immer neuen Schwierigkeiten hat der japanische Kabinettssekretär Yukio Edano die Überraschung nun zur Normalität erklärt. Wir haben Unvorhergesehenes erwartet und dieses stark strahlende Wasser ist ein Beispiel dafür, sagt er heute an einer Medienkonferenz. Im Meer vor dem AKW Fukushima ist die Radioaktivität stetig angestiegen. Gestern lag sie 1200-fach über dem Grenzwert, heute 1850-fach. Dies zeigt, dass kontinuierlich verstrahltes Wasser aus dem AKW-Gelände ins Meer läuft. Es stammt entweder von den Lecks der Reaktoren oder von den Sprühaktionen, die Feuerwehrfahrzeuge unternehmen, um die Reaktoren zu kühlen. Experten warnen, man müsse in Zukunft die Strahlung von Meeresprodukten wie Tang oder Garnelen genau überwachen. Mittlerweile hat die Regierung den Menschen, die 20 bis 30 Kilometer vom AKW Fukushima entfernt leben, geraten, sie sollten sich überlegen, das Gebiet zu verlassen. Dies nicht wegen der Strahlung, sondern weil ihre Versorgung zunehmend schwierig werde. Doch viele Menschen in der Gegend nehmen der Regierung diese Begründung nicht mehr ab. In einer neuen Umfrage der Nachrichtenagentur Kyodo sagten 58% der Japaner, sie seien nicht zufrieden damit, wie die japanische Regierung die Krise handhabe.
Thomas Häusler. Umfangreiche Informationen zur Katastrophe in Japan hat auch unsere Online-Redaktion zusammengestellt. Das ist alles zu sehen unter drs.ch. Innerhalb der nächsten Stunden übernimmt die NATO das Oberkommando über die ganzen Militäroperationen gegen das Gaddafi-Regime. Derweil im Lande selbst die Milizen der Regimegegner ihren Vormarsch nach Westen vorantreiben. Die Drähte der NATO laufen in einer kleinen Stadt in Belgien zusammen. In Mons ist nämlich das militärische Hauptquartier der mächtigsten Allianz der Welt. Von dort aus wird also künftig der Libyen-Einsatz gesteuert. Fredrik Steiger war dort.
Eine Stunde südwestlich von Brüssel, die Stadt Mons. 90.000 Einwohner, über 20% Arbeitslose, seit die Kohlegruben und Eisengießereien dicht machten. Backsteinhäuser, gepflasterte Straßen, ganz oben in der Stadt der weithin sichtbare Glockenturm. Mons putzt sich heraus. Es will europäische Kulturhauptstadt werden, 2015. Schon jetzt, 2011, ist Mons hingegen die Militärhauptstadt Europas oder sogar der Welt. Hier sitzt das Oberkommando der mächtigsten Militärallianz. SHAPE genannt oder in ganzer Länge etwas sperrig, Oberkommando der alliierten Streitkräfte in Europa. SHAPE ist fast ein eigenes Städtchen. Über 8000 NATO-Bedienstete und ihre Familien leben hier, hinter hohen Zäunen, die nur nach strengen Kontrollen passiert werden können. SHAPE hat eine eigene Postleitzahl, Schulen, Sportanlagen, ein Kino, ein Jugendzentrum, einen Bridge- und einen Golfclub und selbstverständlich einen Friseur. Standardhaarschnitt, militärisch kurz. Überall bei SHAPE herrscht zurzeit Hochbetrieb. Zivilisten und Militärs eilen durch die Korridore, eine Sitzung jagt die nächste. Plätze in den Kommandozentralen und Lagerräumen sind besetzt. Zu sehen sind vor allem zahllose Bildschirme, Karten. Zu hören ist wenig, die Stimmung ist ernst. Geredet wird ohnehin kaum, solange ein Journalist da ist. Verantwortlich dafür, dass die Kommandoinfrastruktur nicht durch Cyberattacken lahmgelegt wird, ist der Brite Ian West, Chef eines mehrhundertköpfigen Teams.
We've seen a low level of attacks, but we're certainly on our guard as we speak to watch out for any increase in those attacks or perhaps any specific targeting against NATO.
Noch habe die Zahl der Angriffe aus dem virtuellen Raum auf die NATO nur geringfügig zugenommen, aber klar sei, übernehme die NATO einen neuen Auftrag, regten sich die Gegner sofort.
Not everybody agrees with everything NATO does, just as is the case for many other countries and many other organizations with the visibility of NATO.
Ob im Kosovo, auf See vor Somalia, in Afghanistan oder nun in Libyen, nicht alle seien mit dem, was die NATO tue, einverstanden, meint er trocken. Maßgeblich für die Planung des Libyen-Einsatzes verantwortlich ist der deutsche Luftwaffengeneral Manfred Lange, Stabschef und damit die Nummer 2 bei Shape, gleich nach dem US-General James Stavridis.
Ich denke, dass das Bündnis gut vorbereitet ist auf das, was in den nächsten Tagen auf uns zukommt.
Ein Kommandowechsel mitten in einem laufenden Krieg ist äußerst heikel. Das A und O, so der Vier-Sterne-General, seien Vorbereitung und Koordination.
Wenn man Pläne ganz präzise ausführt, wenn man die Frage, unter welchen rechtlichen Bedingungen kann ich Gewalt anwenden, genau definiert, wenn man die Hauptquartiere sauber vorbestimmt, dann ist dieser Prozess nicht mehr mit einem hohen Risiko verbunden. Das ist etwas, was man mit der Professionalität, die dieses Bündnis nach über 60 Jahren mittlerweile hat, durchaus möglich.
Gut laufe auch die Einbeziehung arabischer Truppen, zurzeit solche aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Es ist politisch gewollt. Es ist für uns eine Grundvoraussetzung gewesen, dass die arabische Welt mit einbezogen werden muss.
Trotz anfänglichen Widerstandes seitens der Türkei oder Frankreichs ist für Lange klar, die NATO muss auch die Angriffe aus der Luft auf Gaddafis Bodentruppen führen, sofern libysche Zivilisten akut bedroht sind.
Im Einzelfall und bei Bedarf, wenn es dieser Zielsetzung dient, und ich bewege mich immer ausschließlich auf dem Boden der UN-Resolution 1973, würde das auch das bedeuten, das ist richtig.
Damit macht er gleich deutlich, die NATO legt das UNO-Mandat enger aus, als dies die Koalition der Willigen in den vergangenen Tagen bisweilen tat. Es geht um humanitären Schutz, nicht um einen Kampf an der Seite der libyschen Opposition. Klar sei aber, selbst wenn die USA jetzt das Kommando abtreten, sie blieben weiterhin an Bord. Der nüchterne Norddeutsche ist Realist. Er rechnet nicht mit bloß kurzen, chirurgisch sauberen Militäroperationen, wie sie in früheren Kriegen versprochen wurden. Er geht eher von Wochen aus und hofft, es werden nicht Monate daraus.
Wir wollen uns, wenn es geht, so früh wie möglich auch wieder aus diesem Konflikt herausziehen und es dann wieder in die Hände des libyschen Volkes geben, entsprechenden Modus vivendi zu finden.
Dass sich selbst die NATO mit ihrer enormen Überlegenheit schwer tut, die recht bescheidenen libyschen Streitkräfte auszuschalten, begründet Lange so.
Einer der Hauptgründe ist die Tatsache, dass wir Schäden für die Zivilbevölkerung so weit wie möglich vermeiden müssen. Nicht nur Schäden für die Anti-Gaddafi-Zivilbevölkerung, sondern wir müssen versuchen, Schäden für die gesamte Bevölkerung zu verhindern. Also auch für den Teil, der sich jetzt zum Beispiel um den Präsidentenpalast in Tripolis herum als Schutzschild aufbaut. Auch diese Menschen verdienen es, geschützt zu werden.
Kategorisch macht er klar, Einsätze über das UNO-Mandat hinaus kommen nicht in Frage.
Wir machen keine Planungen für Bodeneinsätze. Ich würde es für sehr, sehr problematisch halten, auch mit Blick auf die arabische Nachbarwelt, hier zu einer anderen Lösung zu kommen. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir in keinster Form daran arbeiten.
In den Gesprächen in Mons wird deutlich, niemand unterschätzt die Schwierigkeit des Libyen-Einsatzes. Niemand stürzt sich begierig in ein Abenteuer. Lediglich etwas Stolz ist zu spüren, dass die NATO am geeignetsten erscheint, die Verantwortung zu übernehmen.
Et c'est qu'à partir de Shape que sont coordonnées les différentes opérations à travers les différents états-majors.
Die Führung liegt bei Shape. Darunter gibt es, so die französische Kommissär Principal Laurence Blanchard, ein Kommando für die Flugeinsätze im türkischen Izmir und eines für die Seeoperationen in Neapel. Man habe bereits umgeschaltet vom Normal- zum Krisenmodus, sagt der französische Marineoffizier Richard Estour.
Dès qu'il y a une opération qui se crée, on sort de cette organisation, on va dire, normale.
Man sei also vorbereitet. Schließlich sei Shape auch eine riesige Fabrik für militärische Planungen. Deshalb, sobald politisch grünes Licht gegeben werde, drücke man auf den Knopf und es gehe los. In wenigen Stunden wird es soweit sein.
Das war Fredrik Steiger aus der NATO-Zentrale in Belgien. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Gabriella Schmidlin, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.